meine Lieben. Gestern habe ich eine E-Mail gekriegt mit der Frage, wann geht denn die Troja-Serie weiter, weil das gefällt mir. Und deswegen geht sie jetzt auch weiter, weil ich völlig verunsichert war, ob ihnen das überhaupt irgendwas gibt. Also zumindest einen Menschen gibt es, also sie können immer schreiben. Ja, es ist ganz einfach über die Homepage Evangelisch Mistelbach und zack, geht schon. Und dann weiß ich, wie was ankommt. Das ist schon irgendwie sehr nett. Okay, wir wiederholen ganz kurz Sagen rings um Troja. Und da geht es darum, es gibt einen Hauptansatz. Und dieser Hauptansatz ist, dass der höchste der olympischen Götter, nämlich Zeus, beschließt, die Menschheit zu reduzieren. Und zwar deswegen, weil die Erde so sehr unter der großen Anzahl von Menschen und wie sie sich aufführen, leidet. Und er hat das schon versucht mit einer Art Sintflut, das ist aber daneben gegangen. Und jetzt macht er einen ganz, ganz, ganz gefinkelten Plan. Und dieser ganz, ganz, ganz gefinkelte Plan ist schlicht und ergreifend der Trojanische Krieg. Da bringen sie so viel Leute um, dass dann weniger Menschen da sind. Mein Ansatz, um das auch nochmal zu erklären, warum mache ich das überhaupt, ist ganz einfach, um mir mal zu erklären, was Religion ist. Mit dem Diktum des großen Karl Barth, das Christentum ist keine Religion, muss man einfach mal klar machen, nein, das Christentum ist wirklich keine Religion, weil Religionen ganz, ganz, ganz anders funktionieren und ganz, ganz, ganz furchtbar sind, primär von irrsinnigen Ängsten handeln und von ganz furchtbaren Dingen, aber auch natürlich ewigen Wahrheiten. Das Christentum nimmt diese Inhalte und verändert sie in gigantischer Weise. Wie werden wir in dieser Serie sehen? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von einem Hans Spiegel, evangelisch in Mistelbach in Niederösterreich. Ja, also eigentlich hätte man das jetzt alles aufschreiben müssen, weil es kommt jetzt so unglaublich viel. Also, Zeus hat diesen Plan. Und diesen Plan setzt er jetzt sehr, sehr, sehr konkret um. Und zwar gibt es da einen Mann, der heißt Peleus. Und dieser Peleus ist also so einer dieser klassischen vorhistorischen Helden, der macht dauernd irgendwelche irrsinnigen Sachen. Und weil er so tolle Dinge macht, reißt er sich, gut wienerisch gesagt, eine irrsinnig fesche, wenn auch niederrangige Göttin auf, eine Nereide, eine Meeresgöttin ist, ist aber Untergeordnete, aber immerhin eine Göttin. Und die zwei beschließen dann zu heiraten und so weiter und so fort. Und da jetzt also ein griechischer Held heiratet und König und eine Göttin, ist natürlich die Hochzeitsgesellschaft ein bisschen groß, denn der Peleus lädt alle Menschen ein, also alle Könige und Helden und so halt in der damaligen Zeit. Und die Thetis heiratet nicht nur, sondern lädt alle Götter ein, bis auf eine. Und zwar die Göttin des Zanks und Streits. Anscheinend hat sogar Zeus der Thetis geraten, die nicht einzuladen. Aus einem sehr einfachen Grund, das ist ein kleines, ganz verhutzeltes, altes, schierches Weibsbild. Das will man nicht bei so einem schönen Fest. Ja. Es gibt nur einen kleinen Trick dabei. Diese Göttin des Zanks hat nämlich die Angewohnheit, plötzlich gigantisch groß zu werden. Homer selbst beschreibt, sie wird so groß, dass ihr Haupt ist in den Wolken und ihre Füße noch immer auf der Erde. Und zwar genau dann, wenn Menschen zu streiten beginnen. Also der Zank wird himmelgroß in dem Moment, wo Menschen zürnend aufeinander zugehen, streitend. Ein ganz spannender Aspekt ist, dass dieses Göttin des Streites, die Eris, die dann den berühmten Zankapfel gleich ins Spiel bringen wird, ist nämlich eine der Urgötter. Bevor es die olympischen Götter gegeben hat, gab es Vorgötter, zum Beispiel die Titanen. Die Gea, die Erde selbst, ist eine vorolympische Göttin. Und dann gibt es noch andere. Und diese selbige, diese Göttin des Streites, die ist nur die, ja, eigentlich die Enkelin des Beginnenden, des Chaos. Da, wo am Anfang sozusagen der Urknall, nicht, und zwei Generationen später, ist schon die Göttin des Streites da, was uns sehr stark daran erinnert, dass die Bibel bekanntlich ein sehr langweiliges Buch ist, weil der Mord steht ganz am Anfang, Kain und Abel, und man weiß auch sofort, wer der Mörder ist. Das ist ein berühmtes Theologendiktum. Also die Bibel ist nicht fad, aber ihr wisst schon, was ich meine. Okay, also ganz am Anfang ist diese Göttin schon da. Aber diese Göttin braucht Menschen. Sie muss von ihnen leben und beziehungsweise von ihrem Streit, weil sonst vegetiert sie geradezu dahin. Sobald die Menschen streiten, aber wird sie eben himmelhoch, groß und strahlend und schön und mächtig und voller Kraft und so weiter und so fort. Gut, die wird nicht eingeladen, sondern ist nicht da. Jetzt ist natürlich auch so, dass die einen Hass hat. Sie kennen das nicht, alle gehen fein essen, sie sind nicht eingeladen, man hat einen Hass. Hass, Streit, Zorn, Zank. Und deswegen macht die jetzt was ganz Geschicktes. Sie wirft einen goldenen Apfel unter die Festgäste und auf diesem goldenen Apfel, dem berühmten Zankapfel, steht drauf der Schönsten. Das ist natürlich blöd. Weil das sind viele Göttinnen. Und Göttinnen sind per Definition im irrsinnig schön. Sie sind unterschiedlich schön, ja. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, schön sind sie alle. Weil das ist sozusagen, das gehört zum Berufsbild dazu. Und jetzt beginnt natürlich der Zank unter den Göttinnen. Wer ist jetzt die Schönste? Daraufhin machen wir uns natürlich das einzig Gescheite und gehen hin und sagen, oh, Herr zur Zeus, du bist der Gescheiteste, der Mächtigste und so weiter und so fort. Entscheide doch, wer die Schönste ist. Der Zeus natürlich will den Trojanischen Krieg ausbrechen lassen und macht jetzt etwas ganz, ganz, ganz Brutales, nämlich keine Entscheidung fällen, indem er sagt, ihr drei seid alle unglaublich jenseits von Gut und Böse, Hammer, schön, da gibt es keine Entscheidung, aber da gibt es einen Hirten da in der Nähe von Troja und der heißt Paris und da könnt ihr jetzt hingehen und den fragen, also vielleicht kann der Entscheidung finden. Mir ist es unmöglich. Als Gott sehe ich euch so in einer strahlenden Schönheit, dass ihr alle gleich seid. Aber der Mensch, das kennt das, was wären. Die Nichtentscheidung führt zur Katastrophe. Und das ist jetzt eine wirklich ewige Wahrheit, meine Lieben. Ja, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ihr kennt es doch. Ihr habt einen Chef, eine Chefin, seid in einem Betrieb drinnen, es gibt irgendwelche Streitereien. Man denkt jetzt, okay, das muss jetzt der Chef, die Chefin entscheiden. Man wendet sich nach oben und was passiert? Genau. Die sagen, na, da entscheide ich lieber nicht, weil sonst könnte ja zum Schluss irgendwas passieren. Ich positioniere mich nicht, ich spiele es wieder nach unten. Das macht ihr schon. Ja? Im Extremfall wird ein Betriebsberater engagiert. In der evangelischen Kirche ist es ein Gemeindeberater und zwar aus dem einfachen Grund, weil keiner von den, im Moment kann man sagen, Herren, die oben drinnen sind, soweit ist, eine Verantwortung zu übernehmen. Nun, beim Zeus ist es völlig okay, aus dem einfachen Grund, weil er ja weiß, was passieren wird und er will ja den Trojanischen Krieg. Diese Geschichte ist aber unendlich wichtig aus dem einfachen Grund, weil sie eines sagt. Wenn keine Entscheidung getroffen wird in einer Streitsituation von irgendwem, der halt oben ist, ist es völlig wurscht wer, dann kommt es zu einem katastrophalen Krieg. Wir alle sind auch oben. Also mir geht es zum Beispiel irrsinnig auf die Nerven, immer wieder zu beobachten, wie angeblich moderne Eltern einfach nicht bereit sind, eine Entscheidung zu fällen, sondern die Kinder, die prügeln sich, die streiten sich, die schmeißen den Sand in der Sandkiste, sich gegenseitig in die Augen, es geht zur bis zum, geht nicht mehr. Und die Eltern, na, das lernen die schon, die machen das selbst untereinander aus. Alles, was passiert, ist, dass diese Kinder sich absolut verlassen fühlen und die Vorstellung kommen, ja, es gibt eh niemand, auf den ich mich verlassen kann. Und das ist für Kinder eine ganz, ganz, ganz katastrophale Situation. Okay, ihr wisst, worauf ich hinaus will und ihr versteht mich sehr gut, weil jeder schon eine Gerechtigkeit gesucht hat und keine bekommen hat. Und das kann jetzt einfach unglaublich böse werden. So weit, so gut, das ist jetzt die religiöse Ebene. Die religiöse Ebene ist einfach etwas, was Wahrheiten sagt. Und jetzt kommt das Christentum daher und sagt, Moment, unser Gott ist ein Gerechter, der trifft Entscheidungen. Klar, Jetzt merkt ihr, was der gigantische Unterschied ist, weshalb ihr vielleicht morgen bis Sonntag doch euch in eine Kirche begeben solltet, aus dem einfachen Grund, weil ihr dort hört, wie Religion weitergeht und sich vollendet im Christentum mit der einfachen Aussage, dieser Gott ist gerecht. Und es geht um einen einzigen Gott, der fanatisch in Gerechtigkeit verliebt ist. Ja, seine Gerechtigkeit ist Vergebung. Seine Gerechtigkeit ist Sündenerlass. Aber er ist trotzdem kein alter Trottel im Himmel mit Bord und so weiter und so fort, sondern er zieht es durch, er zieht den großen Masterplan durch. Und dieser große Masterplan ist halt gerade nicht Menschenzahl vernichten, zahlsmäßig, sondern dessen großer Masterplan ist das Reich Gottes, die absolute Gerechtigkeit. Ja, denkt mal darüber nach. Ich hoffe, es trifft euch. Wenn es euch gar nicht trifft, könnt ihr mal eine E-Mail schreiben, also, das interessiert mich nicht, die alten Geschichten oder wie auch immer. Aber ich halte es also für unendlich spannend, genau dieses zu sehen, was in uns angeboren ist. Das ist Religion, ist angeboren, da kann ich überhaupt nichts tun. Und wie Religion im Christentum überhöht und schlussendlich auch aufgelöst wird. Eine Sache ist vollkommen klar. Wir als Christen, nebenbei bemerkt Juden, wahrscheinlich auch Moslems, da kenne ich mich nur wirklich viel zu wenig aus. Also die drei großen monotheistischen Religionen, die lieben Gerechtigkeit. Und ich glaube, das ist das Tollste, was uns im Glauben geschenkt ist und das Wunderbarste, was wir in dieser Welt tun können, nämlich eine Verantwortung übernehmen, gerecht zu sein oder unter Umständen sogar, Beispiel bei streitenden Kindern, Recht zu sprechen. Ja, kurzer Vorblick auf das Nächste. Jetzt haben wir also dieses junge Ehepaar, diesen Peleus und diese Thetis. Und witzigerweise werden die ein Kind bekommen. Ein Kind aus Zank geboren. Ein Kind, das voller Zorn ist. Gesegneten Abend uns allen.